Im Unterschied zu früheren Leiterfahrungen ungeheuren Ausmaßes, wie etwa dem Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755, im Unterschied zu früheren Leiterfahrungen ungeheuren Ausmaßes, das war auch eins, wie etwa dem Erdbeben von Lissabon 1755 oder den grausamen Genoziden des 20. Jahrhunderts, ist es in der gegenwärtigen weltweiten Krise eigenartig still um die Gottesfrage geworden. Nicht die großen Fragen, wie etwa nach der Vereinbarkeit von göttlicher Allmacht und Güte, nach dem Sinn des Leidens, dem Wesen und Ursprung des Übels, oder schlicht die Frage, ob Gott existiert, sind es, die in der intellektuellen Öffentlichkeit und der Theologie hörbar diskutiert werden. An die Stelle der Theodizee ist der Aufweis der Systemrelevanz von Religion als gesellschaftlichem Subsystem getreten. Mit dem Wort Gott weiß die säkularisierte Öffentlichkeit offensichtlich nichts mehr recht anzufangen. In unserer Alltagsontologie, die maßgeblich von den positiven Wissenschaften geprägt ist, scheint es für Gott keinen Platz mehr zu geben. Unter den Intellektuellen ist ein frommer Atheismus oder religiöser Agnostizismus en vogue, der die religiösen Gefühle und Sehnsüchte des Menschen zwar anerkennt und ernst nimmt, diese aber aus Gründen der intellektuellen Redlichkeit nicht mehr für einlösbar hält. Die Theologie schließlich versteht sich in großen Teilen eher als eine empirisch positive Wissenschaft, in der es um den religiösen Glauben der Menschen in historischer, soziologischer, psychologischer oder lebenspraktischer Perspektive geht. Oder aber sie zieht sich ganz in den Raum des Begriffs zurück, der sich bekanntlich gegenüber der Existenz indifferent verhält. Beides lässt den nachdenklichen Menschen, der nach dem Angesicht Gottes in der heutigen Welt sucht, letztlich unberührt. Wir haben uns alle, so Kardinal Lehmann in seinem geistlichen Testament, gerade in der Zeit nach 1945 tief in die Welt und das Diesseits vergraben und verkrallt, auch in der Kirche. Angesichts dieser Situation stellt sich mir die Frage, worin genau die natürliche Theologie als eine philosophische Disziplin herausgefordert ist. Was könnte ihr spezifischer Beitrag für die gegenwärtige Glaubensreflexion sein? Es kann nicht darum gehen, der Aufklärung und der Moderne zum Trotz einer neuen, naiven Gottesrede das Wort zu reden. Wir können, so Papst Benedikt, Gott nicht auf den Tisch legen. Die Welt hat, das sagt uns schon der biblische Schöpfungsgedanke, ihre eigene intelligible Struktur und Gesetzlichkeit. Christlicher Glaube an Gott bedeutet, so Josef Ratzinger, dass jenes schöpferische Bewusstsein, das alle Dinge trägt, das Gedachte in die Freiheit eigenen, selbstständigen Seins entlassen hat. Und Gott ist weder unter den Gegenständen der Welt zu finden, noch mit der Welt als Ganzer identisch, sondern ihr absoluter Grund, der Herrscher über das All. Was schon im biblischen Denken angelegt ist, wird durch die philosophische Reflexion, derer sich Glaube und Theologie bedienen, noch verstärkt. Die Schöpfung ist eine Realität eigenen Rechts, deren Tatsachen im Rahmen der positiven Wissenschaften prinzipiell aus sich selbst, aus ihren eigenen Prinzipien erklärt werden können und müssen. Und Gott, der absolute Grund, so sagt es uns die klassische Metaphysik, ist als ein in jeder Hinsicht perfektes Wesen zu denken. Seine Unkörperlichkeit, Unveränderlichkeit, Einfachheit, Ewigkeit, Geistigkeit, Gutheit und so weiter. Die Philosophie hilft also der Theologie dabei, einen konsistenten und theologisch adäquaten Gottesbegriff zu bilden, mit dem Gott gerade nicht verendlicht, sondern seine Verschiedenheit von der Welt und seine unaussprechliche Erhabenheit gesichert wird. Gott ist Gott und die Welt ist Welt. Dieser kritisch reinigende Beitrag, sei es in der Gestalt einer klassischen natürlichen Theologie mit ihrer Eigenschaftslehre oder auch in der Gestalt einer transzendentalen Theologie als einer beständigen Zensur unserer Vernunft, hat durchaus auch etwas Positives. Indem Gott nicht als erstes Glied einer Ursachen- oder Bedingungskette, sondern als deren transzendenter Grund oder intelligible Bedingung, wie Kant es formuliert, als Sinn des Ganzen oder Sinn der Welt, nach Wittgenstein, gedacht wird, sind Wissenschaft und Glaube prinzipiell miteinander vereinbar. Konflikte und Rückzugsgefechte vermeidbar. Weiterhin trägt die philosophische Reflexion dazu bei, Gott aufgrund seiner ontologischen Perfektion und Erhabenheit als anbetungswürdig zu erweisen. Und schließlich erwächst daraus auch ein Trostpotenzial. Der Gläubige weiß die Welt und sein Leben eingebettet in die Vorsehung des einen allwissenden, allmächtigen und allgütigen Gottes. In diesem Zusammenhang möchte ich kurz an drei diskussionswürdige Punkte im Denken Josef Ratzingers erinnern. Erstens die Korrelationsthese. Nicht nur die Religion muss sich durch die Vernunft reinigen lassen, sondern auch das Umgekehrte gilt. Die Vernunft muss sich gegenüber den großen religiösen Traditionen, deren Gehalte aufgrund ihrer Bestätigung und Bewährung über Generationen hinweg eine eigene Vernünftigkeit besitzen, höher und lernbereit verhalten. Nur so können sich der Vernunft neue Horizonte eröffnen. Sie kann auf übersehene Phänomene, unreflektierte Hintergrundannahmen und verschütterte Intuitionen aufmerksam gemacht und auch vor Irrtümern bewahrt werden. Für die Vernunft des Glaubens folgt daraus, dass die philosophische Begrifflichkeit nicht unkritisch vom Glauben übernommen werden darf. Die Philosophie bleibt vielmehr, so Josef Ratzinger in seiner Bonner Antrittsvorlesung, das andere und eigene, worauf sich der Glaube bezieht, um sich an ihm als dem anderen auszusprechen und verständlich zu machen. Philosophie und Theologie stehen zueinander im Verhältnis des unvermischt und ungetrennt. Das heißt, es handelt sich um zwei eigenständige, zu unterscheidende Disziplinen, die aber nicht trennbar sind, weil sie aufeinander angewiesen sind. Sie sind, so Josef Ratzinger, zu gegenseitiger Reinigung und Heilung berufen. Ein zweites, innerbiblische Aufklärung und Hellenismus. Der in Schrift und Tradition überlieferte Glaube birgt in sich selbst ein aufklärerisch-kritisches Potenzial. Die Kritik muss also nicht von außen herangetragen, als vielmehr freigelegt und interpretiert werden. Wie in der Regensburger Vorlesung ausgeführt, ist die Synthese von griechischer Metaphysik und biblischem Glauben, wie sie uns etwa bei Augustinus vor Augen steht, kein zufälliges Konstrukt, sondern das Ergebnis eines von innen her nötigen Aufeinanderzugehens, was in der Bibel beginnt, sich dort mit einer Aufklärung verbindet und in der Logoslehre des Johannesprologs sein Ziel findet. Drittens, der Universalismus. Die Philosophie dient allerdings nicht nur der Aufklärung und Reinigung des Glaubens, sondern sie ist auch notwendig, um den Wahrheitsanspruch und Ernst des biblischen Monotheismus einzulösen und zur Geltung zu bringen. Der Gott der Offenbarung ist kein anderer als der eine absolute Urgrund des Seins, den eine realistische Metaphysik als das Prinzip von allem und als das in jeder Hinsicht vollkommene Sein erschließt. Der biblische Gott ist nicht die Gottheit eines bestimmten Volkes, das Produkt einer bestimmten mythologischen Tradition oder eine Privatangelegenheit des Abendlandes, sondern er ist der Gott aller, der Juden wie der Heiden und überhaupt der Schöpfer, der Vater von allem, der über allem und durch alles und in allem ist. Aufgrund dieses Universalismus, so möchte ich mit Joachim Gnilka ergänzen, kann die Kirche, auch wenn sie in unseren Breiten zahlenmäßig kleiner wird, prinzipiell niemals zur Sekte werden, sondern ist potenziell immer schon Weltkirche. Sie ist und bleibt von ihrem Gott wie von ihrem Kyrios her auf die Welt und die Völker hin angelegt, ist Salz der Erde und Licht der Welt. Ich kehre zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen zurück und frage: Erschöpft sich der spezifische Beitrag einer natürlichen Theologie in Aufklärung, Kritik und Reinigung? Jede Kritik muss sich ihren Gegenstand von anderswoher geben lassen. Versiegt dessen Quelle, dann gleicht die Kritik einem leerlaufenden Rad. Ist das nicht in weiten Teilen der Zustand unserer offiziellen Gottesrede angesichts des Verlusts oder des gänzlichen Ausfalls der Gottesfrage? Die empirische Wirklichkeit nimmt uns aufgrund ihrer zunehmenden Komplexität immer mehr gefangen. Eine mühsam errungene Antwort zieht 100 neue Fragen nach sich. Reicht es da, eine Gotteslehre anzubieten, die im Modus verfährt: Wenn Gott existiert, dann muss er so und so gedacht werden? Müsste der spezifische Beitrag einer natürlichen Theologie neben der unverzichtbaren Kritik und Reinigung des Gottesbegriffs nicht auch darin liegen, dem nachdenklichen Menschen von heute wieder einen Weg in die Weite zu zeigen, auf dem er Gott finden kann? Das heißt, Argumente vorzulegen, die es ihm ermöglichen, Gottes Existenz mit Gewissheit zu bejahen? Die Kirche hat der natürlichen Theologie schon immer auch diese Aufgabe zugewiesen. In der dogmatischen Konstitution Dei Filius, die noch heute einen normativen Bezugspunkt darstellt, wie es die Enzyklika Fides et Ratio formuliert, heißt es bekanntlich: Dass Gott, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, mit dem natürlichen Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen gewiss erkannt werden kann. Es wäre nun eine zu enge Auslegung, wollte man darin eine Festlegung auf eine bestimmte Gestalt von Gottesbeweis, etwa auf die Quinque Vie, erblicken. Bei diesen handelt es sich bekanntlich um deduktive Argumente a posteriori, das heißt, sie gehen von Tatsachen der Erfahrung aus. Das haben sie mit induktiven Argumenten gemeinsam. Schließen aber zwingend, das haben sie mit deduktiven Argumenten gemeinsam, zurück auf den notwendigen Grund jener Tatsachen, also nicht nur auf eine Hypothese, als beste Erklärung. Dieser Grund wird dann mit dem Gott der Offenbarung identifiziert. Auch wenn es sich bei den Gottesbeweisen um in sich schlüssige Argumente in der Form einer Demonstration des Das handelt, sind sie in zwei grundsätzlichen Hinsichten umstritten. Zum einen, aus theologischer Sicht erscheint vielen die abschließende Identifikation insofern problematisch, als sie den lebendigen Gott der Bibel an die Metaphysik zu binden scheint. Doch diese Kritik lässt sich entkräften, auch mit Blick auf das schon Gesagte. Die metaphysischen Begriffe tragen zur Klärung des Gottesverständnisses und des Gott-Welt-Verhältnisses bei. Sie sind keine Wesensbegriffe im strengen Sinn, sondern sind aus der realen Relation des Geschaffenen zu Gott gewonnen. Zum anderen, gehen wir vom äußersten Ende des Gottesbeweises zu seinem Anfang, den Prämissen, dann stellen sich ungleich schwierigere philosophische Probleme. Hier geht es um die grundsätzliche Frage, ob solche Argumente epistemisch zwingend die Existenz eines transzendenten Grundes als der einen notwendigen Bedingung für das Ganze der Welt dartun oder aufzeigen können. Oder eben nur zum vernunftnotwendigen Gedanken eines Unbedingten gelangen. Dieses Problem bekommt seine ganze Schärfe, wenn wir einen kurzen Blick auf die beiden Annahmen des Arguments werfen. Das Kausalitätsprinzip und das Prinzip vom auszuschließenden Regress. Thomas kennt im Unterschied zur Neuzeit ein besonderes Konzept von Kausalität, die essentielle oder per se Kausalität. Eine essentielle Ursache ist, kurz gesagt, eine solche, die mit dem Verursachten kopräsent oder simultan ist, wie etwa die Hand, die den Stab führt, oder der Sänger, der eine Melodie singt. Die Zweit- oder Instrumentalursachen wirken nur in der Kraft der Erstursache. Nur wenn wir ein solches Konzept von Kausalität voraussetzen, ist nach Thomas der Regressus ad infinitum ausgeschlossen und die Existenz eines absolut ersten Grundes zwingend. Dagegen können wir eine Kette akzidentieller Ursachen ins Unbestimmte zurückverfolgen. Wir können, so Thomas, nicht beweisen, dass die Welt einen Anfang in der Zeit hat. Dies illustriert sehr gut unsere heutige Situation. Die Welt der Tatsachen und Ereignisse dehnt sich, wenn wir nach der jeweils nächsten Ursache oder Bedingung fragen, immer mehr ins Unbestimmte und Dunkle zurück. Dass aus einem solchen linear unbegrenzbaren Bedingungsgefüge mittels eines logischen Schlussverfahrens ein wirklicher epistemischer Transitus in den absoluten Grund des ganzen Gefüges gelingen kann, wird mit Recht bezweifelt. Andererseits scheint es schwierig, unserem empiristischen Kausaldenken so etwas wie eine essentielle Kausalität zu vermitteln. Sollen wir also die altehrwürdigen Gottesbeweise ad acta legen? Das wäre sicherlich voreilig und unklug. Verdichtet sich in ihnen doch eine reiche Tradition metaphysischen Denkens. Vielmehr ist eine Metakritik nötig, denn auch die Kritik an den Gottesbeweisen geht von bestimmten Voraussetzungen aus. Auch gibt es eine Möglichkeit, solche Argumente weniger streng zu verstehen, sie aber dennoch als ein Weg der Vernunft anzusehen, mit dem Ziel, Gottes Existenz aus den geschaffenen Dingen zu erkennen. Zum Begriff der Existenz. Hinter dem Zweifel am epistemischen Transitus und auch hinter der Angst vor einer Vergegenständlichung Gottes steht, mehr oder weniger bewusst, Kants Verständnis von Existenz. Kant hat die Existenz einer Sache zu Recht vom Begriff einer Sache unterschieden. Das Dasein ist kein reales Prädikat, sondern die absolute Position eines Dings. Aber zu Unrecht exklusiv an die sinnliche Wahrnehmung gekoppelt. Existenz enthüllt sich nach Kant nur im Verhältnis des Objekts zum sinnlichen Erkenntnisvermögen der Erfahrung. Gerade hier wäre es notwendig einzuhaken und zu fragen, ob der Begriff der Position oder Setzung tatsächlich völlig einfach und unerklärlich ist, wie Kant meinte, oder ob er nicht doch in seinem Inhalt verständlich gemacht werden kann, sodass auch der für einen theologischen Realismus unverzichtbare Begriff einer nicht-empirischen Existenz wieder denkbar wird. Ansonsten bleibt Existenz ein bloßes Vorkommnis in Raum und Zeit und dementsprechend die Aussage, Gott existiert, vom Verdacht der Vergegenständlichung begleitet. Zu den Gottesbeweisen. Diese Argumente thematisieren die Welt nicht schlechthin, sondern jeweils unter einem je anderen metaphysischen Gesichtspunkt. Auch wenn, wie Kant zu Recht sagt, das Ganze als solches, die Totalität der Bedingungen, kein Gegenstand der Erkenntnis sein kann, lassen sich durchaus an einem Teil bestimmte Eigenschaften feststellen, die sich auf das Ganze übertragen lassen. Nur so ist es dem Menschen überhaupt möglich, die sogenannten großen Fragen zu stellen, sich darüber zu wundern, dass überhaupt etwas ist, dass die Wirklichkeit als solche erkennbar ist und so weiter. Der Gottesbeweis setzt also eine bestimmte metaphysische Betrachtung der Welt voraus, und diese Betrachtung wird entlang des jeweiligen Gesichtspunkts immer weiter vertieft, bis dahin, dass der Urgrund der Welt im Licht des jeweiligen Gesichtspunkts als notwendiger Grund erfasst wird. Seit der Schaffung der Welt wird nämlich seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung, die Vulgata gibt den Dativ mit per ea quae facta, und wieder, mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Diese Vertiefung folgt aber gerade keinem logischen Zwang, eher liegt ihr das in der menschlichen Vernunft verwurzelte natürliche Verlangen zugrunde, die Ursache eines Sachverhalts und letztlich den Grund des Ganzen zu erkennen. Die metaphysische Betrachtung ist eine Hinführung zum epistemischen Überstieg. In diesem Sinne sagt auch Ratzinger, dass es eine letzte Beweisbarkeit der christlichen Grundoption, der Option für die Priorität der schöpferischen Vernunft am Grund der Welt, nicht gibt. Wiederholt hat er Kritik daran geäußert, eine vermeintlich völlig glaubensunabhängige, rationale Grundlegung des Glaubens zu versuchen. Der Weg zur Gotteserkenntnis ist letztlich immer der Weg eines konkreten Menschen. Daher ist der Hinweis auf die freie Gewissheit unverzichtbar. Die Zustimmung als ein personalfreier Akt des Menschen, die von der Zustimmung des Verstandes zu etwas unmittelbar oder mittelbar evidenten, der notwendigen Gewissheit zu unterscheiden ist, spielt vor allem dort eine Rolle, wo sich das wie auch immer Bewiesene oder Erschlossene der empirischen Überprüfung entzieht und gleichzeitig von erheblicher existenzieller Tragweite ist. Neben dem Argument werden hier andere Faktoren relevant. Zeugen und Vorbilder, Lebenserfahrungen, ethische Gesichtspunkte und so weiter. Wem in der Zusammenschau all dieser Faktoren die Existenz Gottes zur Lebensgewissheit geworden ist, dem wird diese Erkenntnis zum Grund eines neuen Fragens nach dem lebendigen Gott und eines neuen Hörens auf das Wort dieses lebendigen Gottes.